Ja, heute sagen wir mal guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Gemeinde, hier im Saal und virtuell oder digital verbunden mit uns. Schön, dass wir einander begegnen, hier auf diese Art und Weise. Danke euch mit der Band. Das war auch sehr schön. Wir haben heute einen Predigttext, mit dem ich selber so ein bisschen einen Weg gegangen bin. Zu Anfang stand mir ein anderes Thema vor Augen für das, was wir heute machen. Und dann bin ich aber im Nachdenken über das, was hier gesagt werden kann, doch mehr zu einem anderen Akzent gekommen. Und das hängt mit Fragen zusammen, die man an diesen Text stellen kann. Ich lese einfach mal vor, Markus 14, die Verse 1 bis 9. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest. Also es ist die Zeit vor dem Ursprungs-Ostern. Ja? 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten nach Möglichkeiten, wie sie ihn, Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, bloß nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie in Frieden. Was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit, in Klammern, bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, also um an sie zu erinnern, was sie jetzt getan hat. Man kann verschiedene Fragen an diesen Bibeltext stellen und wird dann eben zu bestimmten Punkten hier geleitet. Wer ist alles mit dabei im Hause Simons? Der wird ja vorgestellt mit Namen. Der einzige übrigens, der hier vorgestellt wird mit Namen. Und die illustre Truppe, die da zusammensitzt, wird sich vermutlich aus Nachfolgern Jesu zusammengesetzt haben und aus Freunden von diesem Simon, der Aussätzige. Wenn er in einem Haus wohnt, ist er nicht mehr aussätzig, hat nur den Beinamen, weil er wahrscheinlich offenbar diese Krankheit mal hatte. Jesus hat ihn vielleicht geheilt und deshalb war er ein Freund und ist deshalb bei ihm zu Besuch oder auch über Nacht. Und so ist eben, wie das im Orient so ist, die Abendmahlzeit, die wichtigste Mahlzeit am Tage. Und da ist eine Zeit auch gesellschaftlicher Begegnung, eine Zeit des Austausches und des Miteinanders. Was da nicht hingehört, kommt aber da rein. Eine Frau. Das ist nämlich eine Männergesellschaft. In einer patriarchalen Gesellschaft gehört eine Frau nicht hin. Damals so, ja, muss man einfach so, so waren die drauf. Und das war gesellschaftlich so anerkannt, hat niemand rumgemeckert. Diese Frau setzt sich über die Konventionen hinweg und geht da einfach rein. Sicherlich war sie allen irgendwie bekannt und auch mit Jesus bekannt. Sie wird namentlich nicht vorgestellt. Und Markus, der Berichterstatter, verzichtet auch darauf, diese Frau zu konnotieren, also sie mit einem Attribut irgendwie zu versehen. Lukas, der Erzähler, tut das, als dass sie sozusagen eine Prostituierte wäre und die Männer da sehr gut mit ihr auf andere Weise bekannt waren sozusagen. Markus lässt das weg. Markus lässt das weg und fokussiert unseren Blick damit als Berichter. Ich finde, Markus ist immer sehr, sehr sachlich. Das ganze Evangelium ist auch viel kürzer als bei Lukas. Ist nicht ausgeschmückt, erzählerisch. Lukas ist ein toller Erzähler. Markus ist ein Berichterstatter. Er bringt die Fakten. Markus ist faktenverliebt und schildert Fakten. Das ist Markus. Und so kommt eine Frau und fertig, mehr ist nicht. Die hat dieses kostbare Nardenöl, zerbricht das Glas und goss es über sein Haupt. Punkt. Das ist in nackten Worten geschildert, was passiert ist. Nichts dazu gemacht, nichts ausgemalt, nichts kommentiert, keine gesellschaftlichen Themen irgendwie bewegt. Frauenpolitik, Patriarchat, Matriarchat, spielt alles keine Rolle. So, Markus berichtet, kurz und knapp. So, wie wir ihn schätzen und lieben. Er berichtet natürlich auch die ganze Diskussion, die sich daran anschließt, den Unwillen der Männer, die Konvention gebrochen sehen, das, was man macht und was man nicht macht. Diese Frau macht Sachen, die man nicht macht, kommt einfach in den Männerkreis da hinein und macht ihr Ding. Und die Kritik, wie das so ist, man haut den Sack und meint den Esel. Diese Kritik macht sich dann an diesem Wert von diesem Nardenöl fest. Völlig überzogen und so. Und man hätte das Geld den Armen geben können. Es ist nicht zu widersprechen, zunächst erstmal, aber Jesus. Und jetzt kommt die erste Frage, was denkt Jesus, und auch das berichtet uns Markus, indem er diesen Gesprächsverlauf so nüchtern, aber doch sachlich richtig skizziert. Das Entscheidende ist, was passiert hier? Die Frage stellen wir uns. Es kommt eine Frau, der liegt es auf dem Herzen, was Teures zu opfern, wo auch immer die das her hat, spielt hier keine Rolle. Es ist unglaublich wertvoll, dieses Nardenöl. Und wenn sie die Flasche zerbricht, ist hier gemeint, sowas wie aufbrechen, eine Flasche, die verschlossen ist, die wird aufgebrochen und sie gießt das dann, also nicht, dass Jesus da Glasscherben auf dem Kopf hat, sondern eine Versiegelung wird, ein Siegel wird erbrochen. Ihr kennt diese Redewendung, ja, darum geht es. Der Verschluss wird erbrochen, aufgebrochen. Und dann wird dieses Öl über Jesus gegossen. Was macht jemand, der etwas Kostbares anlasslos, einfach so kommen und jemandem etwas Kostbares, hier in dem Fall sogar eine Symbolhandlung mit sehr, sehr kostbarem Material sozusagen. Was macht jemand da? Das müssen wir uns vergegenwärtigen und das ist auch das, was Jesus versteht. Diese Frau macht keine Worte und dennoch ist ihr Tun eine Botschaft. Sie kommuniziert auf ihre Weise. Sie macht etwas und das ist eine Botschaft. Sie salbt Jesus, Salbung ist eine Symbolhandlung. Sie salbt Jesus mit einem unglaublich teuren Öl. Sie hat dafür ein Vermögen aufgewendet und in wenigen Augenblicken ist dieses Vermögen über Jesus, sein Haar, sein Haupt geflossen, ist einfach weg. Es muss duften, den Raum erfüllen mit diesem Duft. Und jetzt kann man sich natürlich als Buchhalter mit einer Buchhalterseele fragen, was ist das alles wert und ist ein Aufwand und Nutzen und so, ja? Und so ist diese Frau in dieser Männergesellschaft, macht die, was eine Frau eben auch tun kann. So hingebungsvoll diesem Jesus von sich was Wertvolles, was ganz Großes geben. Denkt mit mir an Jesus am Gotteskasten, wo ein hoher Priester oder irgend so ein Reicher kommt und lässt ausposaunen, hier, Rabbi, was weiß ich, gibt jetzt eine Spende in Höhe von 5 Beuteln Silber oder Gold, und dann legt er die ein, und dann kommt eine Witwe und legt ihre letzten 2 halben Pfennige, die sie hat, in die Kiste. Aber das ist alles, was sie hat. Auch so eine Frau, die alles gibt. Ja, genau auf der Ebene wie diese Witwe sozusagen, die alles gibt, bewegt sich das, was diese Frau hier tut, für Jesus. Das müssen wir verstehen. Und Jesus versteht es. Und das ist das Tolle an Jesus. Jesus versteht dich. Jesus weiß, wie du es meinst. Jesus weiß, wie diese Frau es meint. Und Jesus lässt nicht zu, dass die Interpretatoren, die alles interpretieren, es fehlinterpretieren, die bringen ein Gift mit rein in diese Beziehung, in diese gute Tat. Und das lässt Jesus nicht zu. Weil dieses Gift zerstört Beziehungen. Und Jesus nimmt dieses Opfer von dieser Frau an und sagt, es ist in Ordnung, ich verstehe, und es sagt er auch, um diese Frau zu schützen, ich verstehe dich. Und es tut mir gut. Jesus spricht von seinem Begräbnis, man könnte ja bei einer Salbung nicht nur an Begräbnis denken, man könnte ja auch an einen König denken. König wird auch gesalbt. Wir wissen nicht, also diese Frau hat garantiert nicht an den Tod von Jesus gedacht. Das war bei den ganzen Leuten, die mit Jesus gegangen ist, die haben ja ignoriert, dass Jesus mehrfach angekündigt hat, dass er sterben wird. Deshalb waren sie ja dann am Gründonnerstag und Karfreitag so überrascht und sind dann davongelaufen. Sie hatten gedacht, das kriegt dieser Jesus schon irgendwie hin. Was redet der von Tod und Sterben? Ich denke, diese Frau wollte Jesus einfach ehren. Und das ist ihr gelungen. Und deshalb sagt Jesus, lasst sie in Frieden. Beunruhigt sie doch nicht, betrübt sie nicht. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das ist das, was zählt. Jesus sieht das Herz an. Und er verhindert, dass irgendwelche Menschen, die irgendwas dagegen haben, es wird immer jemand finden, der was dagegen hat. Jesus verhindert, dass das eine Rolle spielt. Er sagt, das, was eigentlich gemeint und gemacht war, das soll weitererzählt werden. Überall, wo das Evangelium von mir verkündigt wird. Und da hat er ja auch ein Wort dazu gesagt, auf der ganzen Welt. Das heißt, auf der ganzen Welt, überall wird auch von dieser Frau erzählt werden. Und wir tun es heute wieder im Rahmen dieser Predigt. Das heißt, diese Frau tut etwas Gutes. Sie tut es an Jesus. Und Jesus weist darauf hin, dass sie die Gelegenheit beim Schopf ergreift und nicht nochmal zögert und dann verpasst sie es und dann ist Jesus tot und ist weg. Sondern sie hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen. Sie hatte den Impuls und hat das einfach gemacht. Pfeif auf die Konventionen und was sich gehört und nicht gehört. Und dass diese Männchen da alle unter sich sein wollen und sich gestört fühlen, wenn da eine Frau auftaucht und was Nennenswertes macht und so. Da pfeift sie drauf, setzt sich darüber hinweg. Jetzt ist Jesus greifbar. Jetzt vollzieht sie diese Salbung. Vielleicht kann sie auch nicht sprechen. vielleicht fehlten ihr die Worte und so nimmt sie diese Geste. Ist ja vielleicht auch mehr als eine Geste, sondern ein Ritus. Eine Salbung ist ein Ritus. Ja. Sie drückt sich nicht mit Worten aus, sondern sie macht einfach. Aber sie macht etwas Gutes, was auch unmissverständlich ist. Für Jesus kommt jedenfalls die Botschaft rüber. Andere, die die Frau missverstehen wollen, die tun das, aber das ist mit Worten ja auch genau das Gleiche. Sagst du was, kann es auch missverstanden werden. Ich habe diese Predigt damit überschrieben, was diese Frau macht. Gutes sagen, Gutes tun. Das ist eigentlich für mich die Essenz hier aus diesem Ganzen. Jesus versteht es, wenn jemand etwas Gutes sagen will. Und nichts anderes auch Lobpreis. Wir sagen gute Dinge zu Jesus, zu Gott. Das ist Gutes sagen. Und da, wo jemand das nicht kann, wo Worte und Noten, Töne versagen, da kann man Gutes tun. Das ist nicht schlimm. Die Botschaft ist die gleiche, darauf kommt es an. Gott sieht dein Herz an, so wie Jesus diese Frau versteht. Gott wird dich verstehen. Wenn du neben allen guten Worten oder vielleicht auch ohne gute Worte einfach Gutes tust in deinem Leben. Und Jesus hat recht. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit in einem menschlichen Körper bei euch lebendig zu leben, sondern ich bin dann unsichtbar, bin bei Gott und komme erst am Ende aller Zeit wieder zurück. Welchen Jesus wollt ihr denn dann was Gutes tun? Das ist eine Frage, die sich beantworten lässt. Den Menschen, die bedürftig sind da draußen, die sollen für uns Jesus sein. Auch dazu erzählt Jesus ein Gleichnis. Die ganzen Hungrigen, die schlecht gekleidet sind, notdürftig gekleidet sind, die was zu essen brauchen, die was zu trinken brauchen, die Kleidung brauchen, die im Krankenhaus, im Gefängnis einen Besuch brauchen, ein Ohr, das sich ihnen zuwendet, sie begleitet, jemand, der Zeit einsetzt, um einem anderen nahe zu sein, was auch immer. Und Jesus sagt am Ende, Matthäus 25, was ihr einem von diesem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Das heißt, selbst für uns, die wir nicht die rechten Worte finden, ist es möglich, Gutes zu tun. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, Jesus sieht es, habt ihr mir getan. Was Schöneres kann ich heute eigentlich gar nicht verkündigen. Gutes zu sagen, Gutes zu tun, nicht weil wir es tun müssen. Wir müssen da auch nicht mehr machen, als unsere Möglichkeiten hergeben. Jeder von uns hat seine Grenzen und je älter wir werden, desto deutlicher werden diese Grenzen. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten dürfen wir Gutes sagen, Gutes tun. Vielleicht ist es schon gut, wenn wir darauf verzichten, Schlechtes zu sagen und Schlechtes zu tun. Kann man ja schon mal anfangen. Und das andere, was man dann sagt, sollte hilfreich und gut sein. Helfend. Leben befördern. Freude geben. Frieden stiften. Not lindern. Ja, also in diesem Sinne. Gutes sagen, Gutes tun, Jesus sieht es. Und Jesus sieht auch dich. Er guckt nicht auf dich, dass er sagt, so, komm schon, du hast heute noch nicht genug. So ist Jesus nicht. Darum geht es nicht. Jesus geht da auch nicht hin, weil er darauf wartet, dass diese Frau, die muss ja nun mal endlich mal kommen oder so. Nein. Jesus kennt dein Maß, deine Zeit und deine Möglichkeiten. Und er freut sich über alles, was du Gutes zu ihm sagst im Lobpreis und was du Gutes zu ihm tust im Lobpreis deines Alltags. Und da finde ich, das ist auch noch ein Wort zum Lobpreis. Lobpreis ist nicht nur eine Sache, die hier im Gottesdienst geschieht, wenn wir uns sonntags hier treffen. Lobpreis ist dein Alltagsgeschäft, dein Alltagsleben. Was du dort den Menschen Gutes tust, ist Lobpreis für Jesus. So einfach ist das. Und damit brauchen wir eigentlich, das hier ist immer nur so wie die Spitze vom Eisberg. An 6 anderen Tagen in der Woche tun wir es auf andere Weise. So viel zu diesem Thema, Gutes sagen, Gutes tun. Wenn wir das mitnehmen, dass wir uns an dieser Frau orientieren und uns nicht mies stimmen lassen durch irgendwelche Kritikereien. Jesus sieht, wie wir es meinen, und das reicht uns. Amen.